Bleiben Sie aktiv und zusammen mit uns nah am Marktgeschehen. Alle Episoden finden Sie auf www.chartered-investment.com/podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Episode von Funds in 15 Minutes, diesmal mit Ulrike Hinrichs. Ulrike Hinrichs ist Vorstandssprecherin des BVK. Der BVK ist in Deutschland die Stimme für Private Equity und Venture Capital. Hallo, Frau Hinrichs.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Schön, dass Sie da sind. Frau Hinrichs, wir wollen zu einem recht politischen Thema heute sprechen. Schafft sich Deutschland finanziell ab, warum wir einen Fondsstandort statt Stillstand brauchen? Frau Hinrichs, ich würde gleich, wie unsere Hörerinnen und Hörer das von uns kennen, in Funds in 15 Minutes gleich reinspringen in die Frage. Und zwar die allererste, und zwar ganz zugespitzt. Ist Deutschland aus Ihrer Sicht nur ein Land der Investoren oder inzwischen eher ein Land der Kapitalvermeider?
Also ich würde sagen, Deutschland ist noch ein Land mit viel Kapital, aber zu oft kein Land mit genug Investitionsmut. Und das ist eigentlich der eigentliche Widerspruch. Also es fehlt nicht an Geld, es fehlt daran, dass dieses Geld auch entschlossen in die Zukunft kommt. Wir sind also traditionell so ein Land, das an Sparen, an Absichern und Bewahren denkt. Und das war immer lange unsere Tugend. Aber in einer Phase, in der jetzt investiert, modernisiert werden muss, da brauchen wir eigentlich eine andere Haltung und da müssen wir eigentlich sehen, dass wir da in einen anderen Move kommen. Und also ich würde mal sagen, der Tank ist voll, aber niemand tritt auf das Gaspedal.
Schön gesagt, schön gesagt. In der Tat. Jetzt kennen wir uns ja auch vom BVK Eigenkapitaltag und den tollen Referenten, die bei ihren Veranstaltungen auftreten. Und da ist ja dann immer häufig die Rede vom Fonds als Betriebssystem für genau diese kapitalisierte Mobilisierung. Ja? Wenn wir uns da mal kurz hinwenden, und zwar, was aus Ihrer Sicht kann ein Fonds besser als der Staat, eine Bankbilanz oder ein Einzelinvestment, wenn es gerade um die Mobilisierung von Kapital für Transformation in Deutschland geht?
Also ich finde, mir gefällt dieser Begriff Betriebssystem eigentlich ganz gut. Also wenn man das mal so gegeneinander stellt, was ist eigentlich reines Kapital und was ist ein Betriebssystem, dann kommt man eigentlich so der Aufgabe, die auch unsere Gesellschaften, unsere Mitglieder im BVK beschreiben, eigentlich ziemlich nah. Also ein Fonds kann Kapital bündeln, Risiken streuen und Expertise organisieren. Und genau das macht ihn so stark. Also Transformation ist teuer, komplex und langfristig. Und da passt es weder besonders gut in staatlichen Einzelprogrammen oder in so klassischen Banklogiken zu denken. Hm. Und da ist der Fonds, glaube ich, in einem großen Vorteil. Und es ist ja auch nicht umsonst so, dass zum Beispiel die KfW als jemand, die ja eigentlich eine Förderbank ist, für unsere Eigenkapitalinstrumente, die sich ja ganz zielgerichtet auch an Fonds wenden, eben genau dieses Betriebssystem aufgesetzt hat mit der KfW Capital und dort sozusagen eine Fondsstruktur aufgesetzt hat. Also ein Fonds funktioniert anders. Er sammelt Kapital von vielen Anlegern, verteilt es professionell auf unterschiedliche Projekte und Unternehmen und wird von Teams gesteuert, die sich genau darauf spezialisiert haben. Und das macht eben den Fonds zu so einem idealen Instrument. Ich finde, dass das eben einfach ein gutes Bild ist. Der Fonds ist nicht das Kapital selbst, sondern diese Architektur, durch die das Kapital dann wirksam werden kann, wenn man so will, das Betriebssystem.
Ja, sehr schön, ja. Kommen wir vielleicht, bleiben wir vielleicht da und lassen mal diese Betriebssystematik im Sinn sozusagen. Inzwischen merken wir ja, dass nicht nur am Stammtisch und in den politischen Debatten sowieso, sondern auch so im gesellschaftlichen Klima ganz Deutschland diskutiert über marode Infrastruktur, über ein sehr schwaches Wachstum, über technologische Rückstände. Ist es aus Ihrer Sicht auch im Kern längst eine Art von Kapitalmarktversagen?
Ja, also ich finde, wir haben keinen, also ich, das ist mir ein bisschen zu scharf vielleicht formuliert. Natürlich haben wir einen Kapitalmarkt, aber er ist nicht besonders ausgeprägt. Und das merken wir ja. Wir haben, wenn man auf das Versicherungssystem guckt, geprägt von einer gesetzlichen Struktur und nicht von einer, sage ich mal, Altersvorsorge, die eine Kapitaldeckung hat. Da ist man aber auch sehr mühsam dabei, überhaupt da nur einzusteigen. Und wenn wir uns dann anschauen, wie wird eigentlich Unternehmertum bezahlt, also wie dann gehen die meisten Unternehmen, auch die kleinen KMU-Unternehmen, gehen zu den Hausbanken, Sparkassen und alles, was darüber hinaus an privatem Kapital oder auch an Kapitalmarkt zur Verfügung stehen könnte, wird nicht hinreichend genutzt und auch nicht gefördert. Und das ist ja in jeder Hinsicht eigentlich ein Problem. Es ist vor allen Dingen auch ein politisch-regulatorisches Problem und eben ein kulturelles. Aber wir müssen, am Ende zählt ja das Ergebnis, wenn wir zu wenig Geld für diese Zukunftstechnologien haben und so weiter, müssen wir das eigentlich ganz, ganz schnell ändern. Und wenn wir ins europäische Nachbarland schauen, sag ich immer so schön, andere Länder, die sehen schon, während wir noch das Saatgut zählen. Also wir sind einfach da deutlich im Hintertreffen.
Das passt ja schlussendlich auch immer zu dieser Aussage, dass so viel deutsches Geld noch immer irgendwo zu defensiv, zu kurzfristig oder auch schlicht am Bedarf der Realwirtschaft vorbei investiert. Ja? Würden Sie sagen, das liegt an Regulierung, an einer entsprechenden Kultur, an der Politik selbst oder vielleicht sogar an der Bequemlichkeit institutioneller Anleger?
Also es liegt aus meiner Sicht an allem zusammen. Also Regulierung spielt eine große Rolle, weil wir in Deutschland eigentlich noch so eine Kultur haben, dass oft Risiken bestraft werden und Zukunft als das Zukunft belohnt wird. Und da spielt die Politik natürlich hinein. Also sie fordert oder fördert zwar Investitionen, aber oft sehr klein und in verlässlichen Räumen, also gibt selber lieber, ist eigentlich fast lieber selber auch Investor, anstatt jetzt Kapital zu hebeln. Das merken wir doch sehr, sehr stark, dass wir da in allen Bereichen eigentlich noch Nachholbedarf haben. Und wir haben auch kein Anreizsystem. Ne? Man könnte ja auch sagen, wer in innovative Märkte investiert, der könnte das auch steuerlich irgendwie geltend machen. Und das Gegenteil ist der Fall. Man guckt immer noch, wie kann man eigentlich darauf achten, dass man Risiko verhindert und nicht diejenigen, die ins Risiko gehen, eigentlich befreit und sagt, ja, mach doch mal. Also da fehlt uns oft die Huspe. Und alles zusammen ist wahrscheinlich so, auf der einen Seite das Kulturelle, auf der anderen Seite so dieses, wir dürfen bloß nicht irgendwie eine nächste Finanzkrise bekommen, also bloß das Risiko minimieren durch die BaFin, durchs Aufsichtsrecht, durch steuerliche Beschränkungen. Da liegt eigentlich das größte Problem, was wir haben.
Ja. In diesem Kontext, Frau Hinrichs, wird ja häufig immer gerne so auch der Fingerzeig an ein kaum investierendes deutsches Kleinanlegertum ausgerichtet. Wenn wir den Blick jetzt mal so vom Privat- respektive Kleinanleger wegblenden und wenn Sie mal an Versicherer, Versorgungswerke, Bundeskassen, Stiftung, Family Office, also die großen deutschen institutionellen Anleger denken. Aus Ihrer Perspektive, wer müsste sich in Deutschland ehrlicherweise am meisten hier bewegen, damit mehr Kapital in Fonds und darüber dann wiederum mehr Kapital in Innovation, Mittelstand und Infrastruktur fließen?
Also wir haben auf jeden Fall ein deutliches Problem bei den institutionellen Anlegern, also Versicherern, Pensionskassen und Versorgungswerken. Die haben eine Menge Kapital und das fließt nicht hinreichend eigentlich in diese Zukunftsmärkte. Und die haben auch, wenn man so will, das größte Potenzial. Wir versuchen ja zum einen mit der KfW Capital das zu hebeln und die Pensionskassen und die Versicherer und so weiter auch in, sage ich mal, die innovativen Unternehmensfinanzierungen zu lenken. Das geht nur bedingt und das hat auch unterschiedliche Hintergründe. Ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, dann liegt es oft auch nicht nur an den, sag ich mal, regulatorischen Hürden, wird ja immer Solvency II und so weiter genannt, sondern oder Anlageverordnung. Ich glaube, es liegt auch an den Teams. Es gibt nicht hinreichend Teams, wenn wir jetzt gucken, es gibt dann immer so einen, der für Private Equity zuständig ist und dann gibt es schon gar keinen mehr für Venture Capital. Und dann wird gesagt, ja gut, wir haben jetzt lange Private Equity gemacht, warum sollen wir jetzt noch VC machen? Und dann sind nicht genügend ausgebildete Leute in diesen Teams und die sind auch relativ klein. Und bei den Versicherern ist das noch zum Glück ein bisschen besser. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf die Versorgungswerke schaut, mit denen beschäftigen wir uns auch gerade, weil die auch ehrlich gestanden einen Druck haben, ist ja hinlänglich bekannt, was in der Presse los ist. Die haben sich ja in einigen Dingen auch wirklich verkalkuliert und haben jetzt natürlich einen Anlagedruck, auf der anderen Seite auch einen politischen, weil man sagt, die sollen auch in die Sozialsysteme der gesetzlichen Rentenversicherung einzahlen. Und wenn man das zusammennimmt, sieht man aber, bei den Versorgungswerken, es gibt gar keine Teams, die sich mit unseren Anlageklassen auskennen. Also das ist das eine. Bei den Family Offices ist es ein bisschen komplizierter, finde ich noch. Da gibt es vielleicht die Expertise, aber da hängt dann immer manchmal noch der Unternehmer dran oder irgendwelche Mittelstandsunternehmen, die dann Family Office aufgebaut haben. Aber da sagt der Unternehmer, ja, bevor ich es jetzt irgendwie auslagere und ihm irgendjemandem treuhänderisch das Geld professionell verwalten lasse, dann möchte ich doch selber vielleicht nochmal in das Startup oder in was anderes investieren. Und das ist auch ein Problem. Also ich sage mal, es ist so ein Mix an Umständen, die dazu führen, dass wir da nicht kreativ genug sind. Aber auch da, das würde ich mir gerne erlauben zu sagen, könnte man Modelle finden, um Anreize zu setzen. Wir sprechen gerade zum Beispiel in Deutschland über die Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer. Wenn man zum Beispiel einem Unternehmer sagt, pass mal auf, du kannst an der Stelle sparen, wenn du mit deinem Family Office aber in Venture Capital, in Private Equity investierst, als Anreiz das gegenverrechnest, dann würde der vielleicht dann sogar sagen, ja, also bevor ich das der Steuer gebe, mache ich doch lieber das.
Spannende Bestandsaufnahme. Vielen, vielen lieben Dank dafür, Frau Hinrichs. Einmal möchte ich noch zurück zu einem Punkt oder zu einem Begriff, über den wir jedenfalls schon am Anfang sprachen, und zwar Transformation. Ja? Auf den Straßen, nicht nur auf den Straßen Berlins, ja, ist der Ruf der Politik nach Transformation ganz, ganz laut. Bei privatem Kapital gibt es durchaus widersprüchliche Signale. Einige davon hatten Sie ja bereits schon indiziert, so also eine Melange an Signalen, die durchaus auch detrimental zueinander sind. Aus Ihrer Sicht, aus der Hauptstadtsicht, wo sind heute die größten politischen Bremsklötze zu verorten? Ist es das Steuerrecht? Ist es das Aufsichtsrecht? Ist es vielleicht auch immer noch irgendwo, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, eine überbürdende Bürokratie? Oder vielleicht sogar der fehlende Mut zu einer kapitalgedeckten Vorsorge?
Ja, also ich glaube, auch da ist die Antwort komplexer. Alles, was Sie genannt haben, führt zu so einem Mix, der ein Bremsklotz ist. Also fangen wir mal mit Steuern an. Steuer haben wir zum Beispiel im Moment noch das Problem, Primärinvestoren aus dem In- und Ausland, die haben mit einem ganz veralteten BMF-Schreiben, das ist ein richtiger Oldtimer, über 25 Jahre alt, sozusagen nicht mehr die 100%ige Zusicherung von Vermögensverwaltung. Und wir wissen ja von Stiftungen, von also auch von den deutschen, sage ich mal, LPs, ja, oder eben Primärinvestoren und gerade von den ausländischen, dass das ganz wichtig ist, dass man da nicht in eine Gewerblichkeit rutscht und dann besteuert wird. Das ist in unseren europäischen Nachbarländern ganz anders. Und jemand, der dann sagt, ja, wohin investiere ich, der geht natürlich dahin, wo das einfach gesichert ist. Das müssen, wenn wir diese Barriere nicht beseitigen, das ist aus meiner Sicht der größte Bremsklotz, dann werden wir hier auch keine größeren Fonds bekommen. Das Zweite ist, dass wir natürlich keine kapitalgedeckte Vorsorge haben. Man fängt jetzt langsam an, aber so ein System muss sich ja überhaupt erst aufbauen. Und wir wissen aus den skandinavischen Ländern, dass dieser Mix natürlich auch dort zu viel mehr Kapital geführt hat und dieses wiederum auch dann dem Unternehmertum zugutekommt. So, und wenn wir dann noch gucken, dass bei uns ein Fonds mit 500 Millionen Euro in die Vollregulierung rutscht und dass wir sogar jetzt zu Beginn der Legislaturperiode eine Diskussion darüber hatten, dass man diese Grenze auch noch absenken muss. Wir sind dafür, dass man die auf 1 Milliarde heben muss, damit diejenigen, die hier investieren, jetzt auch nicht noch mit diesen Vollregulierungen befasst sind. Dann muss man natürlich schon fragen, liebe Politik, was wollt ihr eigentlich? Wer soll eigentlich die Transformation und all das, was ihr immer Infrastruktur und so weiter finanzieren, wenn ihr nicht so, sage ich mal, eure Hausaufgaben macht? Also ich glaube, die drei, die ich so genannt habe, sind so das Kernproblem. Und also allen voran, ich sage immer, die Mutter aller Probleme ist im Moment die Steuerseite.
Okay, sehr interessant, sehr interessant. Ja. Frau Hinrichs, wir nähern uns langsam dem Ende unserer Episode, auch wenn ich an den einen oder anderen Stellen durchaus noch mir gewünscht hätte, wir könnten es vertiefen. Nichtsdestotrotz, ja, unsere Hörerinnen und Hörer sind einerseits die 15 Minuten gewohnt, andererseits zum Schluss auch immer ein bisschen in die Kristallkugel schauen. Das möchte ich bei Ihnen mit mehr oder minder der Machtfrage verbinden. Ja, und zwar mal in die Zukunft geschaut. Wenn Deutschland, sagen wir mal, in 5 Jahren noch immer zu wenig eigenes Kapital mobilisiert. Reden wir dann im engeren Sinne über ein ökonomisches Problem oder vielleicht sogar, getreu unserem Titel der heutigen Episode, über ein gesellschaftliches Selbstabschaffungsprogramm?
Wir reden über beides. Also zuerst zeigt sich ökonomisch weniger Wachstum, weniger Innovation, weniger wettbewerbsfähige Unternehmen und weniger technologische Souveränität. Das sehen wir ja jetzt schon. Das sind wir mitten in der Diskussion. Die Bundeswirtschaftsministerin hat jetzt ein Wachstum von 0,1% vorausgesagt. Das ist natürlich ein Witz, weil da zählt ja das Sondervermögen mit rein. Wir haben also eigentlich seit über sieben Jahren Stillstand und das ist ein ökonomisches Problem. Kommt aber auch zu einer gesellschaftlichen Frage, nämlich die Zukunft finanziert sich ja nicht selbst. Und wenn wir das nicht leisten, also wenn wir unsere Zukunft nicht selbst finanzieren, findet sie entweder hier nicht statt oder es wird von anderen außerhalb bei uns finanziert. Und dann hat das mit Souveränität aber nichts mehr zu tun. Und insofern, glaube ich, ist eigentlich kein Rücklehnen angesagt, sondern wir müssen an beiden Punkten arbeiten und das eine bedingt auch das andere. Also insofern ist mein Plädoyer dafür, endlich die Hebel umzulegen und diese steuerrechtlichen Dinge abzubauen, die Fonds größer machen, die Pensionskassen, die, wenn man so will, Primärinvestoren in die Lage zu versetzen, hier auch mehr zu machen. Ausländische Investoren wollen in Deutschland investieren. Also wenn man hier auf die Super Return geht, dann sagen die alle, wir wollen in Europa investieren und am liebsten in Deutschland. Aber wenn wir mit der Bürokratie und diesen anderen Dingen nicht ein Ende setzen, dann gehen die eben woanders hin. Und so einfach ist das.
Frau Hendricks, herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Meine Damen und Herren, das war Funds in 15 Minutes.
Mit Ulrike Hendricks zum Thema, schafft sich Deutschland finanziell ab? Warum wir einen Fondsstandort statt Stillstand brauchen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken. Die besprochenen Inhalte stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Bitte treffen Sie Investitionsentscheidungen ausschließlich auf Basis offizieller Verkaufsunterlagen.